Ich bin gerade noch alt genug, um mich an etwas zu erinnern, das es so bis in die späten 90er noch gab. Wir nannten es Langeweile. Alle Digital Natives haben womöglich gar keine Ahnung, wovon ich gerade rede. Langeweile, ist das so etwas, wenn die Internetverbindung schlecht wird und man 2 Sekunden braucht, damit das YouTube-Video wieder lädt? Ich glaube, das ist ein, nimm dieses Gefühl und nimm das mal 1000. Dann kommst du so ungefähr an, was wir damals als Langeweile verstanden haben. Wenn du, sagen wir, nach 2005 geboren bist, dann kannst du dich nicht wirklich an so eine Zeit erinnern, in der die Unendlichkeit in deiner Hosentasche versteckt war. Es gab eine Zeit, und das müsst ihr mir mal glauben, da ist man in den Urlaub mit dem Auto gefahren, stundenlang. Und dann hast du eben die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, ohne irgendwas zu tun. Das gleiche Lied von der Kinder-CD lief zum 1000. Mal nach 10 Stunden Fahrt. Und ständig siehst du die gleichen Bäume, Laster, Leitplanken, stundenlang. Oder, so habe ich das auch erlebt, man saß im Kinderzimmer beim Kinderarzt und da waren diese alten, 3 verknickten Willi-Wills-Wissen-Hefte, die man schon 3-mal durchgeblättert hat. Das Spielzeug war auch eher für 3-4-Jährige. Und man saß da allein auf dem Stuhl mit seinen Eltern und mit dieser hässlichen Zimmerpflanze in der Ecke. Und man hat einfach nichts getan. Kennt das noch jemand, solche Zeiten? Und wahrscheinlich möchte eigentlich niemand von uns zurück in diese vordigitale Welt. Wir sind effizienter als je zuvor. Man schafft mehr in kürzerer Zeit, als man vor Jahrzehnten überhaupt für möglich gehalten hätte. Aber auch hier gibt es Vor- und Nachteile. Wir haben zwar jetzt den Zugang zur Unendlichkeit, zu unendlicher Unterhaltung, was irgendwie einerseits toll ist, aber wir haben auch etwas Entscheidendes verloren. Denn all diese kleinen Momente der Langeweile waren auch immer potenzielle Pforten zum Gebet. Kleine Momente im Laufe des Tages, um die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen, die uns umgibt. Um wach zu werden, auch in Bezug auf unsere eigene Seele. Um die Aufmerksamkeit unseres Geistes wieder auf Gott zu lenken. Um von der Droge der Eile loszukommen und zurückzufinden zur Achtsamkeit. Jetzt sind all diese kleinen Momente verschwunden, verschlungen vom digitalen Fleischfresser. Und sobald wir Langeweile verspüren, geht der erste Griff bei uns in die Hosentasche. Wir greifen zu unserem Anhängsel und wir checken Nachrichten, beantworten E-Mails, schauen noch vielleicht schnell ein Video auf YouTube, bestellen das nächste Paar Schuhe, schauen nach, wie das Wetter heute wird und am Ende spielen wir noch Clash Royale. Eine Umfrage von Microsoft ergab, dass 77% der jungen Erwachsenen mit Ja antworten, als sie gefragt wurden, wenn mich nichts beschäftigt, dann ist das Erste, nachdem ich greife, das Smartphone. Und so ziemlich der einzige Ort, der noch übrig geblieben ist ohne Smartphone, sind die 5 Minuten Dusche am Morgen, weil unsere Geräte noch nicht wasserfest genug sind. Aber das wird bestimmt auch noch irgendwann kommen und dann ist alles vorbei. Diese neue Normalität der permanenten Ablenkung, sie raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Präsent für Gott, präsent für andere Menschen, präsent für alles, was in unserer Welt gut und schön und wahr ist. Ja, sogar präsent für uns selber. Der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes und übertönt den einen Input, den wir eigentlich am meisten brauchen. Ich meine, ganz ehrlich, wie können wir überhaupt ein geistliches Leben führen? Wie können wir Gott begegnen, wenn unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht größer ist als die von einem Goldfisch? Wie kann man beten? Gottes Wort lesen? In der Kirche einem Vortrag zuhören? Oder am Sabbat ausruhen, wenn man bei jeder Gelegenheit immer in die Tasche greift? So, genug gemeckert. Nun eine Frage. Gibt es eine geistliche Übung auf dem Weg mit Jesus, die uns da helfen könnte? Eine bewährte Übung, die uns in die Lage versetzen könnte, mitten im Chaos der modernen Gesellschaft gut zu leben und aufzublühen? Ja, die gibt es. Es gibt sogar mehrere. Einige davon haben wir in den letzten Wochen kennengelernt. Aber heute wollen wir uns mit einer vergessenen, alten Übung auseinandersetzen, die, glaube ich, für unsere Zeit extrem wichtig ist. Am Ende von Matthäus 3 lesen wir Folgendes. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Das sagt Gott, der Vater, zu seinem Sohn Jesus, der gerade das erste Mal als erwachsener Mann die Weltbühne betritt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus ein Niemand. Außer seinen Verwandten und die Leute aus seinem Dorf kannte ihn überhaupt kein Mensch. Und hier startet sein großer Auftritt. Das ist die Startrampe, von der aus Gott Jesus in die Welt schickt. Und wisst ihr, was das Spannendste ist? Der Vers danach. Dort steht, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Feind auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Das Erste, was Jesus nach seiner Taufe tut, als er die Weltbühne betritt, ist, er geht in die Wüste. Und ihr müsst wissen, Wüste ist im Griechischen nicht unbedingt immer nur Sand und Hitze. Das griechische Wort heißt Eremos und hat eine Vielzahl von Bedeutungen. Es kann übersetzt werden mit Wüste, aber auch leerer Ort, trostloser Ort, abgelegener Ort, einsamer Ort, Wildnis, Einöde. Und das ist schon eine merkwürdige Geschichte, oder? Jesus will jetzt so richtig mit seinem Auftrag starten, die Menschheit retten. Und das Erste, was er tut, ist, an einen einsamen Ort zurückzugehen. Ich meine, klar, wenn man die Bibel liest, von Mose bis eben zum Matthäus-Evangelium, dann weiß man, dass Jesus gekommen ist, um sich mit dem Feind zu messen. Der Protagonist muss sich dem Bösewicht aller Bösewichte stellen. Und das Böse muss besiegt werden. Das leuchtet schon ein. Aber warum in der Wüste? Und warum nach 40 Tagen des Fastens, wenn er hungrig ist? Jahrelang habe ich diese Geschichte falsch gedeutet, weil ich die Wüste für einen Ort der Schwäche hielt. Ich dachte mir so, ja, das ist mal typisch wieder der Feind. So. Gerade wenn wir müde sind am Ende eines langen Tages, nach einer langen Woche, wenn wir hungrig sind, dann fällt der Feind über uns her. Dann können wir nicht mehr widerstehen. Aber dann habe ich ein Buch gelesen, wo diese Stelle nochmal neu erklärt wurde und aufgegriffen wurde. Und mir wurde klar, ich habe das die ganze Zeit falsch verstanden. Die Wüste ist nicht der Ort der Schwachheit, sondern der Ort der Stärke. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste, an den einsamen Ort, denn dort war Jesus auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Kräfte. Nach 6 Wochen Gebet und Fasten an einem ruhigen Ort war er in der Lage, es selbst ganz persönlich mit dem Feind aufzunehmen und unbeschadet davonzukommen. Und deshalb sehen wir auch, wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, immer wieder, dass Jesus an den Eremos zurückkehrt. Nehmen wir zum Beispiel Markus 1. Das ist Jesus' erster Arbeitstag. Und es ist ein Marathontag. Er ist früh auf den Beinen. Er lehrt Leute in der Synagoge. Dann heilt er noch mittags eben die Schwiegermutter des Petrus. Und dann geht es erst richtig los, weil dann merken die Leute, der Mann kann heilen. Und sie strömen in Massen zu ihm. Und den ganzen Tag heilt er Leute, hört sich die Probleme von Menschen an. Und 100% am Ende des Tages war Jesus extrem erschöpft. Und dann, der nächste Morgen, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, da steht wieder unser Wort Eremos, um zu beten. Man sollte meinen, Jesus hätte erstmal gut ausgeschlafen und dann sich erstmal ein richtig tolles Frühstück gegönnt, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber nein, Jesus steht in der Frühe auf, geht aus dem Haus, allein an einen einsamen Ort. Nur damit das deutlich wird. Jesus war gerade 1,5 Monate allein in der Wüste. Er arbeitet einen Tag. Und das Erste, was er macht, am frühen Morgen, ist wieder zurückzukehren zu einem einsamen Ort, um zu beten. Das heißt, der Rückzug war keine einmalige Sache. Es war vielmehr ein Lebensrhythmus, den Jesus lebte. Aber hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Später suchten ihn Simon und die anderen, also seine Azubis. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Heute würde das vielleicht ein bisschen anders klingen, vielleicht so: Jesus, wo steckst du? Du warst gestern unglaublich. Die ARD bittet um ein Interview. Du bist gerade richtig am Trenden. Viele Leute haben dich über Social Media gesehen. Du komm zurück, sie wollen dich alle sehen. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Er aber antwortete: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. So klingt es übrigens, wenn Jesus Nein sagt. Es ist so bemerkenswert, dass Jesus mit so viel Klarheit über seine Identität und seine Aufgabe aus der Wüste zurückkommt. Er ist geerdet, er ist zentriert, in Kontakt mit Gott und sich selbst. Und aus dieser Position des emotionalen Gleichgewichts und der geistlichen Unterstützung heraus weiß er ganz genau, wozu er Ja und auch ebenso, wozu er Nein sagen soll. Und im weiteren Verlauf der Evangelien wird schnell klar, dass der einsame, ruhige, abgelegene Ort für Jesus eine Top-Priorität ist. Normalerweise ist es bei uns umgekehrt. Wenn wir zu viel zu tun haben, und das kenne ich aus meinem eigenen Leben, wenn das Leben hektisch ist und Menschen unsere ganze Zeit beanspruchen, dann ist das Erste, was wir streichen, die Stille. Aber in hektischen Zeiten brauchen wir mehr Zeit an einem ruhigen Ort, nicht weniger. Und wenn du gerade deine Rotationskartei an Ausreden durchblätterst: Ich habe 3 kleine Kinder zu Hause, ich habe einen anspruchsvollen Job, ich bin extrovertiert und. Stopp. Und denk lieber über Folgendes nach. Jesus brauchte Zeit an einem abgelegenen, ruhigen Ort. Ich wiederhole das nochmal. Jesus selbst brauchte Zeit allein. Er brauchte die gelebte Stille, gelebte Einsamkeit. Und zwar eine ganze Menge davon. Und du glaubst, dass du darauf verzichten kannst? Okay, Vielleicht bist du jetzt so weit, dass du sagst, ich glaube, ich brauche das eigentlich auch. Aber wie geht diese Übung? Ich habe noch nie davon gehört, von Stille als geistliche Übung. Wie mache ich das jetzt? Also, im Endeffekt besteht diese geistliche Disziplin aus zwei Elementen. Der Stille und der Einsamkeit. Stille ist ziemlich selbsterklärend. Kein Lärm. Keine Musik auf den Ohren. Kein Fernseher, der im Hintergrund läuft. Aber auch keine kleinen Kinder, die schreien, Mama, Mama. Stille ist, wenn du früh aufstehst oder sehr spät alle schlafen gelegt hast und selber noch wach bist. Vielleicht in der Natur oder in deinem Zimmer bist und es ist still. So still, dass die Ohren brummen vom Lärm der Stille. Vor anderthalb Jahrtausenden sagte der Kirchenvater und Theologe Augustinus, in die Stille einzutreten bedeute, in die Freude einzutreten. Ich kann euch sagen, wie das bei mir abläuft. Manchmal stehe ich morgens auf, nehme mir ein Glas Wasser, setze mich in den gemütlichen Sessel im Wohnzimmer, solange alle noch schlafen, und schaue einfach aus dem Fenster und bin still. Ich greife noch nicht nach der Bibel, ich fange noch nicht direkt an zu beten und zu überlegen, was für Anliegen haben, was bedrückt mich. Ich sitze einfach da und gebe meiner Seele Zeit aufzuwachen. Und das passiert automatisch. Und ich merke, wie die Gedanken langsam kreisen, wie Dinge aufkommen und wie Gott da ist. Und wie einfach dieses Stillsein mich in Aufmerksamkeit ihm gegenüber führt. Und das bringt mich dann wiederum, irgendwann die Bibel aufzuschlagen. Es bringt mich, ein Gebet nicht mit einer Bitte anzufangen, sondern erstmal Gott zu loben und zu preisen, seine Größe zu sehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ich habe nicht gebetet, nicht die Bibel gelesen. Ich war einfach nur still. Und das kann auch beim Autofahren sein. Einfach mal Radio ausmachen. Die meistens, wenn wir irgendwo hinfahren, wir kennen die Wege in- und auswendig. Autofahren ist kaum konzentrationsnotwendig. Und wir sind einfach still dabei. Und die Stille wirkt wie eine Art Balsam, was Heilung für unsere Emotionen sein kann. Wie Johannes Climacus, der syrische Mönch des 6. Jahrhunderts, sagte, der Freund der Stille nähert sich Gott. So etwas hat noch nie jemand über Lärm gesagt. Im Gegenteil. Vielleicht kennt ihr C.S. Lewis, ein sehr bekannter Autor. Er hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Er hat aber auch ein anderes, sehr spannendes Buch geschrieben, das heißt Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Da versucht C.S. Lewis als Christ darzulegen, mit welchen perfiden und bösen Machenschaften der Satan und seine Dämonen versuchen, Menschen von Gott wegzubringen. Und wisst ihr, wie da das Reich der Dämonen genannt wird? Es wird das Königreich des Lärms genannt. Und dort schreibt einer, wir werden am Ende das ganze Weltall zu einem einzigen Lärm machen. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum wir in unserem Leben uns von so viel Lärm beherrschen lassen? Woher kommt dieser seltsame Drang, immer das Radio anzustellen, sobald wir im Auto sitzen? Oder immer Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Oder den Fernseher einzuschalten, wenn wir Abend essen. Oder beim Fitnesstraining einen Podcast zu hören. wacht auf. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Und das Schlimmste ist, einen Kampf zu führen, wo wir nicht mal wissen, dass er gerade passiert. Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Der geistliche Kampf findet schon da statt, wenn du im Auto sitzt und überlegst, das Radio anzustellen. Weil es da jemanden gibt, der nicht will, dass du still bist und Gottes Stimme hörst. Und außer der Stille brauchen wir dann auch noch Einsamkeit. Und auch das ist irgendwie ziemlich klar und eigentlich selbsterklärend. Allein mit Gott zu sein und mit der eigenen Seele. Nicht nur hier der Gottesdienst. Das ist gut und das erfüllt auch seinen Sinn und Zweck. Aber wir nehmen das geistliche Leben nicht ernst, wenn wir uns keine Zeit nehmen, mit Gott allein zusammen zu sein und auf ihn zu hören. Wenn du dir keine Exklusivzeit für Gott nimmst, wird deine Beziehung verdorren. Weil die Beziehung zu Gott ist nicht sehr viel anders als eine Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen. Was würde mit meiner Ehe passieren, wenn Sophia und ich nie alleine wären? Nie Zeit hätten für ein Vier-Augen-Gespräch, um unsere tiefsten, dunkelsten Geheimnisse, aber auch unsere Träume auszusprechen und zu lieben, einfach nur nebeneinander zu sitzen und Zweisamkeit zu verbringen. Jeder weiß, dass so eine Ehe zum Scheitern verurteilt ist. Und das Gleiche gilt für die Beziehung mit Gott. Und auch die Beziehung zu unserer eigenen Seele, überhaupt zu verstehen, was denke ich gerade eigentlich, was treibt mich an. Wir denken, dass das klar ist, aber ganz ehrlich, ohne Stille weiß ich nicht, was ich eigentlich fühle und was ich gerade denke, was mich antreibt. Es braucht Zeit, um sich selbst überhaupt zuhören zu können und zu verstehen, was dein Zustand überhaupt ist. Und das ist auch wichtig für meine Beziehung zu Gott. Und eines der großen Probleme von Spiritualität in unserer Zeit ist, dass wir uns getrennt von Gott fühlen. Wir erleben irgendwie nur selten Gottes Gegenwart. Und solche Dinge wie Liebe, Freude, Frieden spielen in unserem christlichen Leben nicht wirklich eine Rolle. Und oft kommen wir in die Kirche und hoffen auf so eine Berührung mit Gott, so ein bisschen aufgeladen zu werden, bevor wir in unsere wöchentliche Einöde zurückkehren. Aber wenn die Theorie dieser Predigt stimmt, dann liegt das Problem eher in unserer Abwesenheit als in Gottes Abwesenheit. Es liegt eher an den Ablenkungen als an seiner Abwendung. Und dann ist die Lösung aber auch einfach. Eine Umgebung schaffen, in der wir Gott Aufmerksamkeit schenken. Und was ich so interessant finde, ist, dass selbst die säkulare Welt mittlerweile versteht, dass Lärm schlecht für uns ist. Vielleicht hast du in letzter Zeit öfter mal den Begriff Achtsamkeit gehört. Man kann an keiner Buchhandlung und an keinem TED-Talk vorbei scrollen, ohne dieses Wort Achtsamkeit zu hören. Aber Achtsamkeit ist eigentlich nichts anderes als der säkuläre Begriff für Stille und Einsamkeit. Es ist ähnlich, aber ohne den besten Teil, nämlich Jesus. So wie die Geschichte gewöhnlich erzählt wird über Achtsamkeit, wird das aus dem Buddhismus abgeleitet und aus so säkularen psychotherapeutischen Techniken. Aber es gibt gute Argumente dafür, dass Stille und die Disziplin der Stille mehr Jesus beinhaltet als Buddha. Aber natürlich ist es natürlich für unsere postchristliche Kultur die alles machen will, nur Hauptsache nicht ähnlich sein dem Christentum, etwas Angenehmes, wenn sie das irgendwo anders her ableiten können. Tatsache ist aber, dass sowas, dass Christen schon seit tausenden Jahren das praktizieren. Es wird manchmal nur ein bisschen anders genannt, nicht Achtsamkeit, sondern Meditation, Kontemplation oder Gebet. Und zusammenfassend lässt sich sagen, die geistliche Übung, die uns in dieser Zeit helfen kann, vor allem helfen kann, ist eine Übung, in der wir nichts tun. Ja, genauso einfach ist es. Es geht darum, nichts zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es unglaublich schwer. Und ich glaube, dass diese Übung auch deshalb so wertvoll ist, weil sie uns auch etwas von dieser wunderschönen Botschaft der Bibel nahe bringt. Denn bei allen anderen Übungen muss man irgendwas aktiv tun. Bibel lesen, beten, fasten. Irgendwas muss man dafür aktiv tun. Aber hier geht es darum, nichts zu tun. Und Gottes Rettung für uns Menschen war auch nicht, dass er gesagt hat, okay, jetzt müsst ihr dies tun und das tun und dann bekommt ihr meine Rettung. Sondern wir Menschen haben da nichts dazu getan. Du hast nichts dazu getan, dass Jesus dort am Kreuz hing. Auch, dass er auf die Welt gekommen ist. Das Einzige, was du getan hast, ist, das Böse zu tun, damit er da hängen muss. Aber etwas Gutes hast du nicht dazu beigetragen. Und so kann uns die Stille auch genau daran erinnern. Nicht indem wir jetzt anfangen, die Bibel zu nehmen und da forschen, können wir irgendwas dazu tun. Sondern wir setzen uns einfach hin und sind einfach vor Gott und warten darauf, dass er tut, uns führt und leitet. Und in der Stille dürfen wir dann Gott wahrnehmen und uns von ihm führen lassen. Da ist so viel Schönheit drin verborgen. Aber wie schaffen wir es, uns die Zeit dafür zu nehmen? Ich möchte dazu noch eine letzte Geschichte von Jesus mit reinwerfen. In Markus 6 gibt es eine Geschichte, in der die Jünger ein paar Wochen Arbeit im Reich Gottes hatten. Sie kommen zu Jesus todmüde. Und dann lesen wir Folgendes. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Kennst du dieses Gefühl? Alle Eltern von kleinen Kindern denken jetzt, ja, jeden Tag. Und zu seinen überaktiven, übermüdeten Jüngern, Lehrlingen, sagt Jesus Folgendes: Kommt, wir ziehen an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Und so fuhren sie mit einem Boot an einen ruhigen Ort. Anders übersetzt: Was ihr jetzt braucht, ist nicht ein Feierabendbier oder ein Kinofilm. Was ihr jetzt braucht, ist Zeit allein mit mir. Aber dafür müssen sie weg vom Lärm und den Menschen. Das klingt gut, oder? Zeit allein mit Jesus an einer Hütte am See Genezareth mit einem schönen Tee dabei. Aber leider verläuft die Geschichte anders als gedacht. Denn wir lesen Folgendes: Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Blöd gelaufen. Und Jesus hat dann Mitleid und nimmt sich Zeit für diese Menschen. Und ich finde den Realismus in dieser Geschichte so gut. Es gibt Zeiten, da brauchen wir eigentlich unbedingt Zeit allein mit Jesus. Aber dann kommt das Leben dazwischen. Du nimmst dir Zeit für den Sabbat und willst eigentlich nur beten und einen ruhigen Abend verbringen. Und dann kommt eine SMS von deinem Chef und du musst wieder irgendwas klären. Oder dein Zweijähriger verschluckt eine Lego-Figur und du googelst nach der nächsten Notaufnahme. Dein Mitbewohner, dem geht's plötzlich nicht schlecht. Er hat gerade eine Trennung erlebt und will jetzt mit dir reden, obwohl du eigentlich gerade die Bibel aufgeschlagen hattest und in Ruhe Stille erleben wolltest. Oder wie bei Jesus, vor deiner Haustür drängen Tausende und wollen von dir geheilt werden. Halt ein ganz normaler Tag eben. Kommt dir irgendwie bekannt vor, oder? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du findest keine Zeit zum Ausruhen, so sehr du es auch versuchst? Ganz ehrlich, dann bist du bei Jesus in bester Gesellschaft. Aber auch hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Ein paar Predigten und 5000 Lunchpakete später lesen wir Folgendes. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht war Jesus allein auf dem Land. Ich habe früher immer diese Geschichte gelesen und dachte mir, wow, Jesus ist so ein geistlicher Mann. Er hat die ganze Nacht gebetet. Aber, na klar war Jesus geistlich. Aber vergessen wir nicht, warum er die ganze Nacht gebetet hat. Es war die einzige Zeit, die ihm nur noch zur Verfügung blieb, um Stille und Einsamkeit mit Gott zu haben. Er war so beschäftigt, dass er wirklich den ganzen Tag über arbeiten musste. Und so blieb ihm eben nichts anderes übrig, als Schlaf zu opfern. Aber Jesus wusste, dass die Zeit mit dem Vater noch wichtiger ist als der Schlaf. Und ich weiß, ich spreche da auch, weil ich selbst herausgefordert bin. Aber ihr Lieben, ich glaube, die einzige Lösung an so vollen Tagen ist es, ein bisschen länger wach zu bleiben als alle anderen. Und darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott auch andere Tage schenkt, an denen wir Ruhe bekommen. Bevor du mir jetzt den Rücken kehrst und in den lärmenden Alltag, in dein lärmendes Leben zurückkehrst, und ich möchte hinzufügen, bevor du Augustinus und Jesus abschreibst, die hoffentlich mehr Gewicht haben als das, was ich hier vorne sage, denk mal ganz kurz nochmal darüber nach, was auf dem Spiel steht. Wir haben zwei Optionen. Wenn wir diese geistliche Übung nicht praktizieren, werden wir mit folgendem leben müssen. Wir werden uns weit von Gott wegfühlen. Werden uns weit von uns selbst wegfühlen. Und wir verlieren unsere Identität und unsere Berufung. Und wir lassen uns von der Tyrannei des dringenden Knechten und werden das vernachlässigen, was wichtig ist. Wir werden Angst verspüren. Und dann sind wir erschöpft. Wir werden uns durch den Tag schleppen. Und selbst wenn wir Schlaf nachholen, werden wir uns müde fühlen. Und dann setzen unsere Lieblingsfluchtmechanismen ein. Wir haben keine Energie mehr, das zu tun, was unserer Seele wirklich Energie gibt. Zum Beispiel beten. Und stattdessen werden wir zu einem billigen Ersatz greifen. Zu einem Glas Wein, einer neuen Serie, einem Videospiel oder Pornos. Wir werden leichte Beute für den Versucher. Und das verstärkt unser Gefühl der Entfremdung gegenüber Gott. Und dann setzt emotionaler Notstand ein. Wir fangen an, an der Oberfläche des Lebens uns über Dinge aufzuregen, die eigentlich nicht wichtig sind. Wir reagieren nur noch. Und die kleinste Sache kann schon ein Auslöser sein. Wir fahren aus der Haut, schimpfen unsere Kinder an, werden defensiv, schmollen, sind wütend oder traurig oder oft auch beides. Das sind Symptome und Anzeichen eines Lebens ohne Stille und Einsamkeit vor Gott. Die andere Alternative ist, wir nehmen uns Zeit an einem abgelegenen und ruhigen Ort. Wir entschleunigen, atmen und wir kommen wieder in der Gegenwart an. Und wir stellen uns dem Guten, aber auch dem Schlechten und dem Hässlichen in unserem eigenen Herzen. Unseren Sorgen, unserer Depression, aber auch unseren Hoffnungen, unseren Sehnsucht nach Gott, unserem Mangel an Sehnsucht nach Gott, unserem Gefühl für Gottes Gegenwart, unserem Gefühl für seine Abwesenheit, unseren Motiven, unseren Abhängigkeiten. All das wird aufgedeckt und zwar, ja, manchmal auch auf schmerzhafte Weise. Aber wir müssen uns mit dem Ganzen nicht an Menschen abreagieren. Stattdessen wird das an einem sicheren Ort ans Licht gebracht, in der Liebe des Vaters und da, wo wir seine Stimme hören. Und in dieser Stille hören wir, wie Gott uns seine Liebe zuspricht. Er spricht uns Identität zu. Er spricht Berufung in unser Leben hinein. Und wir erfahren, wie er auf unser Leben schaut und erhalten unseren bescheidenen, guten Platz darin. Und so kommen wir zur Freiheit. Wir sind frei, einfach wir selbst zu sein. Diese naturtrübe Mischung, die wir sind, nichts weiter als Kinder unseres Vaters, adoptiert in Liebe. Wir werden frei, um zu akzeptieren, dass wir in einem Prozess stecken, der noch nicht abgeschlossen ist. In der Stille und der Einsamkeit kommt unsere Seele endlich nach Hause. Welche Option wählst du? Ich möchte euch ermutigen, bringen wir die Stille zurück. Dann also bis morgen früh um 6 mit einem Kaffee in der Hand, der Stuhl am Fenster, ein Psalm, eine Geschichte aus dem Evangelium, die Stimme des Vaters anhören, meine Anliegen vor ihm ausschütten oder einfach nur sitzen und ausruhen. Wie sieht es bei dir aus?